Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 9, die Verse 2 bis 8. 6 Tage später ging Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider glänzten so weiß, wie kein Mensch auf der Erde sie bleichen könnte. Dann erschienen Elia und Mose und redeten mit Jesus. Petrus rief: Meister, hier gefällt es uns. Wir wollen gleich 3 Hütten bauen. Für dich, für Mose und für Elia. Er wusste aber nicht, was er da redete, denn die 3 Jünger waren völlig verwirrt. Da fiel der Schatten einer Wolke auf sie, und aus der Wolke hörten sie eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sich die Jünger umsahen, waren sie plötzlich mit Jesus alleine. Wir hören die Predigt.
Lebhaft glauben, glaubhaft leben, das ist die Reihe, mit der wir dieses Jahr starten. Und es geht um die Jahreslosung, um den Bibelvers, der so über 2020 steht: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dieser Vers steht eben im Markus-Evangelium Kapitel 9. Und wir schauen uns in den nächsten Wochen eben dieses ganze Kapitel an. Und deshalb heute der Start. Glaube, das ist der erste Gedanke heute Morgen, Glaube. Und ich starte mal mit einem steilen Satz: Ohne Glauben kannst du nicht leben. Glaubst du das? Ohne Glauben kannst du nicht leben. Manche nicken, andere haben skeptische Gesichter. Machen wir mal einen Gedankentest. Du steigst morgens in ein Auto, vielleicht ist es deins, vielleicht ist es auch nur geliehen, oder du leihst dir einen Leihwagen am Flughafen, du steigst da ein und dann fährst du los, drehst den Schlüsselmotor an, du fährst los und dann an der ersten Kreuzung, das erste Mal, wenn du bremsen musst, du trittst auf das mittlere Pedal und du glaubst, dass das Fahrzeug sich verlangsamt. Du hast nicht vorher den Reifen abmontiert, geguckt, ob in der Bremsanlage auch Klötze drin sind, ob die Leitungen dicht sind, ob Druck da ist. Du hast das einfach geglaubt. Wenn du in ein Flugzeug steigst, da klopfst du nicht an der Cockpit-Tür und sagst: Ich möchte gerne mal den Piloten sehen. Und ich möchte gerne mal die Pilotenlizenz und ich möchte mal die Prüfungsaufgaben, ich möchte die mal nach, ich möchte den mal abfragen, den Mann oder die Frau. Du glaubst einfach, dass hinter dieser Tür ein Pilot sitzt. Ja, überleg dir das mal. Du setzt dich dahin, schnallst dich an, da kommt so eine Stimme aus dem Lautsprecher, die kann ja auch vom Band sein. Das begrüßt sie, ihr Pilot, sowieso schon 1000 Mal abgespielt, da sitzt gar keiner. Da wird irgend so ein Autostart gedrückt und dann, du glaubst das. Wenn du einen Joghurt kaufst, aufmachst, da steht drin, was da drauf, was da so drin ist, an Zucker, so und so viel Gramm, angeblich sollen auch Vitamine drin sein und so weiter. Misst du das nach? Du glaubst das und isst das. Da kann alles Mögliche drin sein. Wenn du das nächste Mal in ein Haus kommst und du läufst die Treppe hoch in die erste Etage, hast du geprüft, ob der Statiker das richtig berechnet hat? Ja, du gehst da hoch und läufst den Flur entlang. Das kann ja alles unter dir mit einem Schlag zusammenbrechen. Du glaubst das. Und dann merken wir, ohne Glauben können wir gar nicht leben. Wir vertrauen darauf. Glaube ist Vertrauen. Das ist der Leitgedanke für heute Morgen, der Leitgedanke, wo ich hoffe, dass er dich begleitet in deiner neuen Woche. Immer wenn du das Wort Glauben hörst, Glaube ist Vertrauen. Glaube ist Vertrauen. Wir können nicht alles nachrechnen. Wir können nicht alles wissen. Steht was hinter mir. Ja, danke für den Blick. Jetzt wäre ich fast in die Laterne gerannt. Glaube ist Vertrauen. Und dabei ist Glaube nicht weniger als Wissen. Sondern Glaube ist mehr als Wissen. Denn durch das Vertrauen entsteht Erfahrung. Und diese Erfahrung macht mich gewiss. Und zwar so gewiss, gewisser, als es alles theoretische Wissen jemals tun könnte. Ich bin gewiss, dass das Haus, dass das Fundament dieses Hauses trägt, aus dem einfachen Grund, weil ich darauf vertraut habe und weil ich es dann erfahren, erlebt habe. Glaube ist Vertrauen. Bisher haben wir überhaupt nicht über spezifisch christlichen Glauben gesprochen, sondern einfach nur über Glauben. Und im Bereich von Religion wird dieser Begriff Glaube ja schon mal auch verbunden mit eher so mit Vermutung oder etwas für wahr halten. Das hört sich eher so vage an. Manchmal wird der christliche Glaube auch im Gegensatz gesetzt zur Vernunft. Ja, da sagt jemand in Bezug auf christlichen Glauben, also ich glaube nur, was ich sehen und anfassen kann. Wobei auch dieser Satz sich nicht durchhalten lässt. Denn es gibt in unserem Umfeld, in unserem Alltag ganz viele Dinge, die wir nicht sehen und anfassen können und die trotzdem Wirkung auf uns haben. Nehmen wir nur mal Liebe, Freude, alles, was mit Emotionen zu tun hat. Nehmen wir mal Röntgenstrahlen. Die siehst du nicht. Die haben Wirkung. Es gibt vieles in unserem Umfeld, in unserem Alltag, was wir nicht sehen und anfassen können und trotzdem Wirkung hat. Der biblische Glaube, da geht es nicht um was Vages oder um das Gegenteil von Vernunft. Beim biblischen Glauben geht es genau um das, was wir am Anfang gesagt haben, genau um den Glauben in unserem Alltag, nämlich um Vertrauen. Auch der biblische Glaube, da geht es um Vertrauen und hier eben spezifisch Vertrauen in Jesus Christus. Glaube. Und das zweite heute Morgen, Glaube erwacht. Was weckt denn jetzt diesen Glauben, dieses Vertrauen in Jesus Christus auf? Glaube erwacht. Wir gehen mal unseren Text durch, Vers 2. 6 Tage später, so fängt es an. Es fängt nicht an mit, es war einmal. Es fängt nicht an mit so einer Märcheneinleitung, jetzt erzähle ich euch mal eine Geschichte. So wundersam das auch klingen mag, was danach kommt. Aber Petrus kann dem Evangelisten Markus, der ihn befragt hat zu den Ereignissen rund um Jesus Christus, er kann ihm sehr konkret, sehr genau sagen, wann das war. Wenn wir reinschauen in Kapitel 8, da heißt es, wir kamen in die Dörfer bei Caesarea und Philippi und da zum ersten Mal, da hat Jesus von seinem Leiden erzählt. Da hat Jesus davon erzählt, dass er leiden wird, dass er gekreuzigt werden wird, dass er sterben wird. Und ich bin dann zu ihm gegangen und habe gesagt, das ist ein ganz schlechter Plan, Jesus, das lass mal lieber. Und dann hat er mich in meine Schranken gewiesen. Und wir waren alle ziemlich fertig über diese Eröffnung. Und dann, sagt er, und dann, genau danach, 6 Tage danach. Glaube ist nichts Vages. Glaube verortet sich in mir, verortet sich in Raum und Zeit, in meinem Umfeld, sehr konkret. Und wir werden das benennen können. Und dann geht es weiter in Vers 2, 6 Tage später, ich kann es mal einblenden, ging Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes auf einen hohen Berg und sie waren dort ganz allein. Wahrscheinlich war es der Hermon, wir können das mal hier uns anschauen. Es gibt auch in Israel recht hohe Berge, 2800 Meter. Es gibt sogar Zeiten im Jahr, da liegt dort Schnee. Ich nehme jetzt an, dass diese Wanderung nicht mit Schneeschuhen stattgefunden hat. Aber klar ist, Er nimmt sie mit auf einen hohen Berg. Das war nicht, wir gehen mal eben so einen kleinen Spaziergang. Und wörtlich heißt es, er nimmt sie und führt sie. Er nimmt sie und führt sie. Keine großen Erklärungen. Er nimmt sie und führt sie. Und wir merken schon, an dieser Stelle ist Vertrauen gefragt von den drei Jüngern. Wohin führt er uns? Und er führt sie in die Distanz zum Gewohnten. Damals, wenn man allein sein wollte, da konnte man nicht mal eben in sein Zimmer gehen, Tür zumachen. Die wenigsten Menschen hatten eigene Zimmer. Sondern man ging entweder in die Wüste oder man ging auf einen hohen Berg, um allein zu sein. Und es ist ja bis heute so, je höher man steigt, wenn man mal Bergwandern gemacht hat, je höher man steigt, man hat ja nicht nur den Eindruck irgendwie, das bleibt alles so ein Stück zurück, sondern es wird auch immer leiser. Und irgendwann kommt man an einen Punkt, wenn man dann innehält, dann merkt man, ich nehme keine vom Menschen gemachten Geräusche mehr wahr. Stille. Distanz zum Gewohnten, da unten. Da liegt der Alltag. Wie ist das heute? Wenn Glaube aufwachen kann, dann ist es eine, aufwachen soll, dann ist es eine große Hilfe, diesen Vertrauensschritt zu gehen, heraus aus dem Gewohnten. Zu dem Gewohnten mal auf Distanz zu gehen. Jetzt haben wir hier am Niederrhein nicht so viele Berge. Das Höchste sind ja meistens die Autobahnbrücken. Aber da wird es nicht so still sein, wenn man da oben steht. Wir haben jetzt auf dem Berghofgelände einen schönen Ort. Die Arena haben wir letztes Jahr eingerichtet, wo du hingehen kannst und auf das Kreuz gucken. Und da kannst du sogar so ein bisschen heruntergucken ins Tal. Die Einheimischen sagen immer, das ist das Tal der Armen. Üdemer Feld. Das wäre eine Möglichkeit. Diesen Schritt zu gehen, in die Stille zu gehen, auf Distanz zum Gewohnten, dich mit deiner Bibel zurückzuziehen, dir ein Wort zu nehmen, vielleicht in den Wald zu laufen oder wie dieses 24-Stunden-Gebet. Ich meine, dieses Haus steht ja auch sonst zur Verfügung. Ich freue mich darauf, in dem neuen Gebäude werden wir einen Raum der Stille haben. Was für ein Geschenk, um rauszutreten aus dem Gewohnten. Wir werden heute am Ende des Gottesdienstes davon hören. Ich lade euch ein, nach dem Gottesdienst euch einen Kaffee zu holen und dann nochmal hier reinzukommen. Wir wollen darüber nachdenken, wie wir noch vor dem Neubau, der sich ja hinzieht, wir merken das, die Dinge liegen beim Amt und es kommt nicht zurück, es dauert alles. Und es wird noch eine Weile dauern und wir wollen überlegen, wie wir aber schon bis dahin, bis wir mehr Platz haben, wie wir Raum schaffen können für neue Menschen. Und wir haben das Livestream genannt. Ihr kennt das, bei manchen Veranstaltungen machen wir schon die Übertragung in den Trapezraum. Und wir haben es jetzt Livestream genannt, zum einen, weil es nichts anderes ist, es ist ein Livestream. Aber auch, weil der lebendige Strom, das lebendige Wasser für uns so ein Bild ist, auch für den Heiligen Geist. Wir sind davon überzeugt, dass auch im Nebenraum, wo man den Gottesdienst über eine Leinwand erlebt, dass auch dort Gottes Heiliger Geist wirken kann. Und vielleicht kann das für dich so ein Schritt sein, heraus aus dem Gewohnten, dass du sagst, ich räume meinen Platz hier und gehe nach nebenan und bete dort dafür, dass Gott diesen Platz, meinen Platz, wieder einem neuen Menschen zur Verfügung stellt. Und dann sind wir mal gespannt, wie Gott uns begegnet in dieser Zeit. Was anderes könnte der Glaubensgrundkurs sein. Dass du sagst, so einen Schritt mal in ein neues Umfeld, mich damit auseinanderzusetzen. Auf Distanz gehen zum Gewohnten, damit Jesus mir begegnen kann, damit Glaube erwachen kann. Wie kann das für dich aussehen? Er nimmt und er führt sie für sich allein, dass man bei sich ankommt und dann bei Jesus ankommen kann. Und jetzt gehen wir schnell durch die nächsten Verse. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Das Wort, das da steht im Griechischen, das benutzen wir heute für Metamorphose. Das heißt, vor ihren Augen wurde Jesus in seine eigentlich himmlische Gestalt verwandelt. Und dann beschreibt Petrus, dass ja die Kleidung wurde so weiß, wörtlich wie kein Walker. Das waren die Bleicher, die Stoffreiniger, die Stoffbleicher der damaligen Zeit. Die legten das ins Wasser, die Gewänder oder den Stoff. Und dann kamen da natürliche Chemikalien zu. Und dann wurde darauf rumgewalkt und getreten, damit etwas sauber wurde. Und Petrus sagt, das war so weiß, das hat so geleuchtet, von innen geleuchtet. Das war nicht von einem Walker, das war übernatürlich. Das war ihm völlig klar. Und dann stehen dort Mose und Elia. Wir können mal weitergehen in die Versen. Da erschienen Elia und Mose und redeten mit Jesus. Mose, das war der Mann vom Sinai-Bund mit den 10 Geboten. Und Elia, das ist der größte Prophet des Alten Testaments. Das ist das Synonym für alle Prophetie. Das heißt, dort steht Mose und Elia, dort steht der alte Bund. Und sie reden mit Jesus. Und wenn man reinschaut jetzt ins Lukas-Evangelium, dann kriegt man auch mit, worüber sie reden. Sie reden über das Kreuz. Mose und Elia, die Männer des alten Bundes, kommen zu Jesus und reden mit ihm über das Kreuz. Und dann merken wir, dort auf diesem Berg ist plötzlich Gottes kompletter Plan für seine Welt, wie er seinen Menschen nachgeht. Sein Heilsplan, sagt man, der ist dort versammelt und er gipfelt der Höhepunkt darin, worauf es hinausläuft, das ist Jesus. Und das wird dem Petrus vor Augen geführt. Elia und Mose treffen sich mit Jesus. Soll ich das mal wegnehmen, damit ihr entspannter seid? In Wirklichkeit habt ihr alle nur gewartet, wann fällt der Kerl endlich darüber. Also es ist so, als wenn so ein Moment Gott so den Vorhang wegnimmt und die drei, Petrus, Jakobus und Johannes, dürfen für so einen Moment Gottes Wirklichkeit, die immer da ist, die wir aber nicht sehen können mit unseren natürlichen Augen, er zeigt sie ihnen. Das, was im Hintergrund immer läuft, wie Gott seinen Plan mit dieser Welt verfolgt. Ja, und dann sagt Petrus, lass uns hier Hütten bauen. Vers 5 und 6. Hier gefällt es uns, wir wollen gleich drei Hütten bauen für dich, für Mose und für Elia. So lächerlich, ja, denkt man, was redet der da? Aber weißt du, er will dort einfach nicht mehr weg. Es ist einfach so schön. Da kommen wir her. Aus dieser Herrlichkeit. Und unser Herz weiß das instinktiv sofort, da gehöre ich hin. Ich will hier nicht mehr weg. Und in der Offenbarung, Kapitel 21, da wird uns genau mit diesem Begriff der Hütte das vermittelt. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Da steht, siehe, hier ist die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben und er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Da kommen wir her und da wollen wir hin. Endlich das Bündel ablegen. Und in diesem Frieden stehen dürfen, bleiben dürfen und wissen, es ist alles gut. Es ist alles gut. Dafür sind wir geschaffen und am Ende der Zeit wird das auch so sein. Aber bis dahin sind diese Bergmomente, sie sind die Highlights und nicht der Normalfall. So wie vielleicht für den einen oder anderen das 24-Stunden-Gebet so eine Stunde, so ein Bergmoment war. Aber das Tal wartet schon. Da werden wir auch die nächsten Wochen noch drüber hören. Und dann kommt die Wolke, Vers 7. Da fiel der Schatten einer Wolke auf sie und aus der Wolke hörten sie eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Wenn du schon mal in den Bergen gewandert bist und plötzlich von einer Wolke eingeschlossen wurdest, dann weißt du, wie geheimnisvoll, wie unheimlich das auch ist. Ja, und so eine Wolke, von der du da eingeschlossen bist, die war nur gefüllt mit Wassermolekülen. Diese Wolke ist gefüllt mit der Präsenz Gottes. Und die umschließt dich plötzlich. Und ich stelle mir vor, diese zwei, die waren überzogen mit Gänsehaut. Da war jedes Härchen stand senkrecht. Alleine durch diese Gegenwart Gottes, in der sie stehen. Und dann hören sie diese Stimme, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Und wenn man dann reinschaut in die Parallelstelle im Matthäus-Evangelium, dann lesen wir davon, wir können es hier einblenden, es haut sie einfach von den Füßen. Sie fielen zu Boden. Furcht, Ehrfurcht, so eine heilige Scheu. Und all diese Ereignisse, das, was wir uns jetzt gerade angeschaut haben, haben einen einzigen Zielpunkt, für Petrus, Johannes und Jakobus, nämlich die Antwort auf die Frage, wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Es ist nicht so, dass Petrus das nicht theoretisch schon längst wusste. Ein Kapitel vorher hat Jesus einen Blinden geheilt und Petrus war ein Synagogenschüler, der kannte das Alte Testament mehr oder weniger auswendig und der wusste genau die Vorhersagen aus dem Jesaja-Buch, wenn einer kommt, der Blinde heilt, der Lahme wieder gehend macht und so weiter, dann ist das der Messias. Das wusste er und das sagt er auch. Kapitel 8 können wir einblenden. Da fragt Jesus seine Jünger, was glaubt ihr, wer ich bin? Und da sagt Petrus, du bist Christus, der von Gott gesandte Retter. Er wusste das theoretisch. Aber jetzt hat er es erlebt. Jetzt hat Jesus sich ihm offenbart. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ob ich etwas weiß, theoretisch, oder ob ich es erlebt habe, erfahren habe. Es kann sein, dass ich viel weiß über den Glauben, dass ich mich vielleicht sogar gut in der Bibel auskenne, dass ich weiß, ja, wie Christsein so funktioniert, mit an den richtigen Stellen beten und zum Gottesdienst gehen und diese Dinge. Dass ich vielleicht auch ja, so rituelle, fromme Formen beherrsche. Aber die entscheidende Frage ist, hat Jesus sich mir offenbart? Als der, der er ist. Bin ich jemals in meinem Leben an einen Punkt gekommen, wo ich unausweichlich davor stand und vielleicht in die Knie gegangen bin, wenn nur innerlich, und wusste, ja, er ist Jesus. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Herr. Er ist der Retter. Wisst ihr, das ist unser Gebet. Haben wir gerade noch, wenn wir um 9:30 uns hier mit den Mitarbeitern treffen, dann beten wir genau darum. Wir wissen, wir können ganz viel vorbereiten, uns mühen und den besten Kaffee kochen und die schönste Musik machen. Und das ist alles gut und richtig so. Aber das Wesentliche, das, worum wir beten, ist, dass Jesus sich dir und mir offenbart. Als der, der er ist. Wozu wollen wir denn sonst einladen? Dass er sich mir offenbart, dir offenbart, dass er dann, wenn Menschen mit uns in Kontakt kommen, mit dieser Kirche in Kontakt kommen, dass er sich ihnen offenbart, das ist unser Gebet. Das ist alles, worum wir und warum wir unterwegs sind. Der Glaube, der Mensch ist aufgeweckt. Das ist wie so ein, nach so einer Erfahrung, das ist wie ein Aufwachen, als wenn man das erste Mal lebt, das erste Mal die Welt wahrnimmt, so wie sie wirklich ist, so wie sie eben aus Gottes Perspektive ist, wie er sie gedacht hat, wie er am Werk ist. Das ist Aufwachen. Und weißt du, der Petrus, der ist noch durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Das ist überhaupt keine Frage. Wer so ein bisschen den Petrus kennt, der weiß, dass, ne, das ist ja das Schöne an der Bibel eigentlich, dass sie uns nicht da so irgendwelche Supermänner vor Augen malt, sondern mit allem, was dazugehört. Und das hat auch der Petrus erlebt. Aber hinter dieser Erfahrung, da kam er nicht mehr zurück. Diesen Jesus, den konnte ihm keiner mehr nehmen. Wir lesen davon am Ende seines Lebens im 2. Petrusbrief, Kapitel 1. Da schreibt er Folgendes: Durch unseren Herrn Jesus Christus weiß ich aber, dass ich diese Erde bald verlassen muss. Jesus hatte ihm gezeigt, dass er als Märtyrer sterben wird. Und dann sagt er: Deswegen sorge ich dafür, dass ihr euch das alles auch nach meinem Tod in Erinnerung rufen könnt. Also all das, was er ihnen über Jesus weitergegeben hat. Wir haben doch keine schönen Märchen erzählt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seinem Erscheinen berichteten. Mit unseren eigenen Augen haben wir ihn in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit ja selbst schon gesehen. Gott, der Vater, hat ihm diese Ehre und Macht gegeben. Als Jesus mit uns auf dem Berg war, haben wir selber die Stimme des höchsten Gottes vom Himmel gehört. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Und umso fester verlassen wir uns jetzt auf das, was Gott durch seine Propheten, durch sein Wort zugesagt hat. Und auch ihr tut gut daran, wenn ihr darauf hört. Denn Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern in euren Herzen scheint. Man merkt, selbst im Angesicht des bevorstehenden Todes konnte dieses Licht in Petrus keiner mehr ausmachen. Und jetzt müssen wir nicht alle auf den Berg rennen und dann irgend so eine Riesenerscheinung haben oder so. Aber ich glaube, wir sind darauf angewiesen, dass Gott sich, dass Jesus sich uns offenbart. Und darum zu bitten. Vielleicht könnte das Gebet 2020 für dich sein, für mich sein. Herr, offenbare dich mir. Und dann wächst das Vertrauen von Petrus in Jesus Christus. Dieses auf ihn hört, lebt er immer mehr. Er lebt vertrauensvoll diesen Gehorsam gegenüber Jesus. Und dann weiß er irgendwann nicht nur, dass Jesus der Herr ist und dass Jesus Gottes Sohn ist, sondern er hat es immer mehr Schritt für Schritt und in verschiedensten Situationen erlebt. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für dich? Wer ist er für mich? Glaube ist Vertrauen. Und dann schließt dieser Text mit Vers 8. Als sich die Jünger umsahen, sahen sie niemanden außer Jesus allein. Jesus allein. Das ist ein Satz, der fährt mir immer wieder ein, wenn ich den lese. Jesus allein ist genug. Das Bergerlebnis ist vorbei. Der Vorhang über Gottes Herrlichkeit geht langsam wieder zu. In ihnen brennt dieses Licht noch, aber das Bergerlebnis ist vorbei. Das Tal wartet schon. Aber neben ihnen steht dieser Alltags-Jesus, den man so leicht übersehen kann. Er steht dort wieder als der Jesus, mit dem sie schon 3 Jahre unterwegs sind. Den kann man so leicht übersehen im Alltag. Aber er ist da. Und er geht mit. Und deshalb geht es auch nicht um meinen außergewöhnlichen Glauben, sondern es geht, so wie dieser Text es sagt, es geht um Jesus und es geht um ihn allein. Er als der Alltags-Jesus ist in meinem gewöhnlichen Alltag da und er geht mit und er reicht. Er ist genug. Ihn zu hören, ihm zu vertrauen in den Höhen und Tiefen meines Lebens, das hält den Glauben wach, das lässt den Glauben wachsen. Und dann merken wir, mein Glaube hängt nicht an mir. Mein Glaube, eigentlich ist das schon verkehrt, mein Glaube. Sondern alles, was ich tun kann, ist, mich an Jesus zu hängen. Und zu sagen, schenke mir Glauben, offenbare dich mir, zeige dich mir in meinem Alltag. Und das ist die Frage, welcher Schritt könnte für dich in der nächsten Woche dran sein? Vielleicht hast du ja gerade irgendetwas vor Augen. Edith Oerter hat das gesagt, als sie hier in der Stille war. Vielleicht hast du auch jetzt direkt etwas vor Augen. Welcher Vertrauensschritt auf Jesus zu könnte in deiner nächsten Woche dran sein? Warum sollten wir das tun? Weil Glaube mehr ist als Wissen. Glaube heißt Vertrauen. Und nur wenn wir Jesus Christus vertrauen, können wir Erfahrungen mit ihm machen. Und für diese Erfahrung mit ihm, dazu sind wir geschaffen. Ohne Glauben können wir nicht leben. Und eine Gemeinschaft, in der ein wacher Glaube spürbar ist, ist unwiderstehlich anziehend in dieser Welt. Glaube ist Vertrauen. Amen.
Ich möchte einladen, das einfach jetzt einen Augenblick nachwirken zu lassen. Vielleicht möchtest du Jesus ja in der Stille eine Antwort geben. Es nicht wieder rausgehen und dann ist es schon wieder weg im Alltag, sondern das ein Stück für dich festmachen. Und deshalb nehmen wir uns einen Augenblick der persönlichen Stille. Und wenn ihr die Musik hört, ist die Stille beendet. Dann singen wir nämlich das nächste Lied miteinander.